Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.
Ja, hallo zusammen und willkommen zu der dritten Folge von Nerdcast und der zweiten Folge zum Thema Judas Priest. In der ersten Folge haben wir uns rein den 70er Jahren gewidmet. 6 Alben haben Priest in dieser Zeit gemacht, von Rock'n'Roller bis Unleashed in the East.
Genau, und da tue ich ganz kurz reingrätschen, sorry Fran. Wir haben ja das Album Unleashed in the East, das Live-Album von Priest von 1979, so etwas abgefeiert in der letzten Folge, mit Recht. Und es ist ja wirklich ein Hammer-Album. Aber was zählt unsere Meinung, wenn wir eine Meinung von richtigen Rockstars können haben? Und der Schmier von Destruction hat um die 70er Jahre super können abschliessen. Uns auch noch gesagt, was sein Lieblingsalbum ist von Priest und warum, bitte Schmier.
Ja, also die beste Scheibe für mich oder die Scheibe, die mich zu Priest gebracht hat, war ganz klar Unleashed in the East, die Live-Platte. Und warum? Weil zu dem Zeitpunkt gab's Metal noch nicht eigentlich. Und das war für mich die erste Metal-Platte. Das Outfit, der Sound natürlich auch, die Gitarren und der Gesang, alles war für mich was Neues. Vom Hard Rock praktisch zum Metal war das für mich der erste Schritt. Und deswegen ist Unleashed in the East für mich die absolute Metal-Scheibe von Priest und der Start auch für mich für Metal 1979.
Der Mach und Truss, definitiv. Also, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Und wenn wir schon den Schmier dran haben, dann würde es mich auch interessieren, was hat denn eigentlich Priest mit dir gemacht zu dieser Zeit? Oder wie wichtig ist Priest für deine Heavy-Metal-Entwicklung oder auch für Destruction gesehen?
Priest haben uns extrem beeinflusst in den ersten Jahren von Destruction auch. Da waren zwei Bands, die waren wichtig und das war Judas Priest und natürlich Motorhead. Motorhead vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie einfach ein bisschen extremer waren, aber trotzdem war der Look von Priest Leder und Metal und Nieten und gerade so diese Pyramiden-Nieten und das war für uns neu und eben auch nicht Punk, aber auch nicht Biker, sondern einfach was Neues halt. So ein bisschen was Neues gegen das Establishment, ein bisschen anders zu sein. Und deswegen war ein Priest für uns schon ultimativ wichtig in der Entwicklung unserer Band, unserer ersten Schritte mit Destruction. Und da war schon ein sehr wichtiger Einfluss auch.
Bam, da haben wir es. Und nicht nur für Destruction, für viele, viele Bands ist Priest ein mega wichtiger Einfluss gewesen. Und für den Heavy Metal natürlich insgesamt. Danke vielmals, Schmier, für deine Einschätzung. Wir gehen wieder zurück jetzt in die aktuelle Folge, und zwar Judas Priest in den 80er Jahren. Mit mir hier sind der Fran Lorkovic, der Philipp Jespi Jespersen, der Michael Greili Greilinger und ich, der Thomas Böhmli Baumgartner. Nerdcast, der Podcast übrigens, wo man weiss, wer zum Beispiel der Jess Cox, der Steve Darby Dawson oder der Ronald J. McGovney ist. Okay. In der letzten Folge, wo wir die 70er Jahre von Priest beleuchtet haben, sind wir noch ohne Hilfe ausgekommen. Jetzt in dieser Folge, wo es um die 80er Jahre geht, da kriegen wir ein bisschen Hilfe. Und zwar prominente Hilfe. Fran, willst du mal erklären, wieso und wer uns denn jetzt in dieser Folge zur Seite steht?
Okay, wir haben ja für die Folge, wie auch für die letzte Folge, Zeitzeugen und Augenzeugen aus dieser Zeit probiert zu finden. Und als erstes hat mir der Bäumli, wo wir beschlossen haben, dass wir Priest-Folge machen, geschrieben, du, was meinst, vielleicht einmal den Marc Sorace anschreiben, weil Priest sind schliesslich 82 auf der Defenders-Tour und 86 auf der Fuel for Life-Tour Vorband gesehen von Judas Priest. Und weil das ja schliesslich, wie wir wissen, alle Schweizer sind oder integrierte Schweizer wie der Marc Sorace und der Marc ja sogar hier in der Region wohnt, habe ich natürlich sehr gern die angeschrieben. Der Marc und der Chris haben als erstes reagiert und gesagt, es ist doch eine super Sache, unser Podcast, und ich soll ihnen die Fragen schicken. Sie haben uns super interessante Antworten geschickt, beziehungsweise sind uns Rede und Antwort gestanden direkt via Telefon. Später haben sich auch noch der Fernando und der Marc Colo gemeldet Und wir haben jetzt mit dem Freddy Steady zusammen im Interview so viel unglaublich unschätzbares Material zusammen, dass wir beschlossen haben, wir machen aus diesen Statements eine eigene Folge. Unsere Folge jetzt hier mit den Alben hat ja schon eine Dimension, die schon mal sehr vieles sprengt. Und wir müssen dem den Platz geben, was verdient. Das heisst, ich könnt euch mega freuen, es wird eine Hammerfolge mit allen fünf Krokusser, die wir können auftreiben können, die dort in Person dabei gewesen sind, zu einem Zeitpunkt von einem absoluten Peak von diesem Genre.
Genau so ist es und wir sind natürlich stolz, dass wir das auch geschafft haben und die Folge, die jetzt der Fran angekündigt hat, das ist dann die nächste Folge, wo wir wirklich exklusiv von den Krokus-Mitglieder werden erfahren, wie das war in den USA mit so einer Band auf Tour sein. Und es ist sehr viel Spannendes, vielleicht auch ein bisschen Explosives rausgekommen während diesen Gesprächen, weil die fünf haben natürlich zum Teil sich nie mehr austauscht vielleicht über die Zeit oder sind auch nicht mehr in der Band heutzutage. Also ihr dürft euch freuen, es gibt eine ganz tolle Sache. Gut, also bis zu dieser Folge müsst ihr euch noch ein bisschen Geduld, es wird ein Knaller. Aber auch schon in der aktuellen Folge kriegen wir Unterstützung, und zwar von Max Dorace, von Fernando von Ab, von Chris von Rohr und von Marco Olo von Krokus. Sie werden uns beglücken mit Statements zu den Priest-Alben in den 80er Jahren, zu ihren Lieblingsalben. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch. Also, Fran, let's go, erzähl du.
Wir kommen tatsächlich in den 80er Jahren an und am 11. April 1980 erscheint British Steel, sicher das ikonischste Judas Priest Plattencover, wo man sich überhaupt denken kann. Mit einer Hand, die die Rasierklinge hebt, und drauf ist das Logo. Und zuerst haben sie von der Coverabteilung wollen, dass dort Blut durchabfließt. Und dann haben die Priest gefunden, nein, lass das Blut weg. Weil sie gefunden haben, ohne Blut wirkt es noch viel gefährlicher und bedrohlicher. Und so ist es gewesen. Ich finde es ein absolutes Hammercover. Und wenn man an Priest denkt man wahrscheinlich oft automatisch als erstes gerade mal an das Cover. Also auf jeden Fall der Tom Allen, der schon die Live-Platte abgemischt hat, produziert das Album. Aufgenommen, wie gesagt, im Tittenhurst Park, das ist am Ringo Starr sein Haus gewesen, wo er aber am John Lennon abgekauft hat. Und dort innen ist noch der weiße Flügel von John Lennon gesehen, wo er das Imagine-Video mit der Yoko Ono aufgenommen hat, und die Band hat immer wieder erzählt, was das für Hirnhaut immer wieder bei ihnen ausgelöst hat, in diesem Haus zu sein, mit dieser Vergangenheit, mit dieser Bedeutung. Bäumli, erzähl doch mal ein bisschen etwas über British Steel.
British Steel ist einfach mega geil. Und ich weiss gar nicht richtig, wo anfangen. Ich sage immer, wenn in einer Person, die nicht wirklich musikkundig ist, soll Steel richtig Heavy Metal näher bringen, dann ist es ganz einfach los. Das Album British Steel von Judas Priest, und du weißt Bescheid. Du hast viele Sachen schon gesagt. Der Tom Allen ist der Produzent. Mit den 80er Jahren oder mit Beginn der 80er Jahre haben Priest auf einmal ein bisschen einen anderen Sound. Sie sind mit AC/DC auf Tournee gewesen, sind sicher begeistert von der Einfachheit von AC/DC. Man hört das auf dem Album. Man macht kurze, knackige Arrangements. Die Gitarren sind ein bisschen anders. Textlich ist es ein bisschen mehr auf den Punkt. Und die Produktion ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das Cover, wie du auch gesagt hast, eins von den ikonischsten Covers überhaupt. Das Geilste für mich ist, dass es kein Blut hat auf dem Cover. Da sind sie ja selber stolz drauf, dass sie dort irgendwie im Label können entgegensprechen und sagen, wir wollen das nicht, sondern eine richtig harte englische Hand, die blutet nicht bei so einer grossen Rasierklinge. Wir haben einen neuen Drummer, wir haben den Dave Holland, super Drummer, super Swing. Ein Drummer mit ganz coolen Ideen, sicher technisch nicht auf dem Stand von Les Binks oder Simon Phillips, aber eigentlich sehr stilprägend für Priest. Und ich meine, von den Songs her müssen wir nicht lange rumfackeln. Komischerweise habe ich immer die amerikanischen Versionen gehabt. Bei mir hat das Album, wie ich es in den 80er Jahren, mit Breaking the Law angefangen und dann Rapid Fire als zweiter Song. Und eigentlich ist schon die englische Version ist schon der Opener Rapid Fire. Für mich wirklich der Metal-Song überhaupt, Metal Gods, habe ich sehr gerne. Grindr, unglaublich. Living After Midnight, der einzige Ausfall auf diesem Album. Ich habe den Song nie mögen. Aber dann haben wir Sachen wie You Don't Have to Be Old to Be Wise, super, The Rage, super, Stilo, meine Güte, krieg fast den Stiefel, wenn ich nur schon dran denke. Das ist wirklich geil, oder? Das Album, ich glaube, da dürfen sie und sind sie stolz drauf, mit Recht, das ist Heavy Metal pur und das ist lange mein absolutes Lieblingsalbum gewesen. Wobei, es ist nicht mehr das Nummer 1, aber da kommen wir später dazu. Aber hey, Mann, British Steel, oder? Also 5,5. Top Song, Rapid Fire und für mich der schwächste Living After Midnight.
Du hast eigentlich alles schon gesagt. Ich habe es wirklich lange nicht mehr gelost. Und jetzt, als ich es wieder gelost habe, muss ich sagen, hey, okay, es ist straight, es ist simpel. Also simpler als früher, aber ich habe es gleich als nicht so simpel empfunden, wie ich es in Erinnerung habe, dass es doch noch ein bisschen mehr Finessen und ein bisschen mehr Detail drin hat, was mich sehr positiv überrascht hat. Und ich muss sagen, hey, shit, Rapid Fire, das ist jetzt der Opener, oder? Das kannst du irgendwie fast nicht besser machen. Und was den Rest betrifft, bin ich eigentlich auch wirklich bei dir von der Gewichtung der Songs. Also Living After Midnight ist jetzt wirklich, ja, muss ich nichts sagen dazu. Und United ist halt das Gleiche. Man kann es irgendwie nach 14 Liter Guinness immer noch mitgrölen wie Take on the World. Und Guinness sind jetzt die Nachspielung auf den Les Pinks gewesen. Und mag ich halt auch nicht so. Aber abgesehen davon, dass es halt dann eben jetzt auch eher ein Uplifting-Priest-Album ist, was ich eigentlich jetzt nicht so lässig finden müsste. Aber irgendwie finde ich, da stimmt es einfach von vorne bis hinten. Da habe ich das Gefühl, es ist inspiriert, es ist eine Mannschaftsleistung, ja, sehr kompakte, geile, ikonische Platte. Punkt.
Ja, was soll ich da dazu sagen? Ich finde die Platte auch, wie schon erwähnt, sie ist geradliniger gespielt, mehr auf den Punkt vielleicht gespielt, weniger Experiment als die früheren Platten. Für mich ist sie ein bisschen die bessere Version von Killing Machine auf eine Art. Oder? Killing Machine hat für mich schon ein bisschen mit dem angefangen, ein bisschen direkter gespielt, ein bisschen einfachere Arrangement, nicht so ausufende Sachen wie vielleicht vorher noch. Rapid Fire für mich der beste Song, klar. Und ja, die zwei Hits von dieser Platte, Breaking Law und Living After Midnight, die hat man einfach, wir sicher alle, einfach zu viel gehört. Oder? Von diesen zwei, Breaking Law für mich der bessere Song, klar. Living After Midnight schon eher, ja, ist doch sehr, sehr simpel gestrickte Sache. Wirkt sehr auf Radio Amerika, es schielt alles in die Richtung sehr, sehr stark. United für mich der schwerste Song, den ich nie möge irgendwie. Und ich trinke ja wirklich nicht Alkohol, aber da müsste ich sehr, sehr, sehr viel trinken, bis sogar ich etwas würde. Ja, was soll man da sagen zu diesem Song? Als Note komme ich nicht ganz so weit, aber ich gebe der Platte eine runde 5, ja.
Also ich finde, dass es später Platten gibt, die viel heftiger so an die Türen klopfen von Amerika und bitte, bitte, lasst uns rein, als British Steel. Also wir sind jetzt in einem neuen Jahrzehnt angekommen. Und Ende 70er Jahre sind natürlich brutal geprägt von der Ankunft von Punk. Und ich finde, dass das eine absolut super Mischung ist von Metal, oder falls man dann überhaupt schon genau gewusst hat, was Metal ist. Aber sagen wir mal Hardrock und Punk und Pop, weil es hat natürlich auch wirklich einen krassen Pop-Anteil. Und das ist sicher Tom Allen. Und die Platte hat einfach Hits. Also das ist unglaublich, was das für eine Power hat, wenn man die super DVD von Classic Albums, wo man ein bisschen darüber mehr erfährt, wie die Platte entstanden ist. Auch wie, also es einem ja das Herz bricht, was, wie das rührend ist, wie da Soundeffekte noch analog hergestellt worden sind. Dass bei Metal Gods, um dass sie ein metallisches Geräusch haben, dass sie das ganze Besteck vom Tittenhurst Park Studio sind, zusammensammeln und dann klappert haben über mehrere Spuren mit dem Besteck. Oder dass ein Billardstab irgendwie durch die Luft geschwirrt ist und das dann so einen Peitschen-Effekt hatte. Es ist einfach brillant. Bei dieser Platte stimmt einfach alles. Und es ist eine Sache, dass man Tom Allen über alles lobt, dass er da dabei war. Aber die zweite ist es, und das ist einfach schon etwas, wo man mal ein bisschen eine Lanze brechen muss, dass der Dave Holland ein unglaublich wichtiger Zuzug war für Priest in diesem Moment. Jetzt die Frage ist natürlich ein bisschen, haben Priest genauso einen Drummer wie der Dave Holland gesucht? Oder hat der Dave Holland als der Drummer, der er ist, gemacht, dass Priest sich in die Richtung mitbewegt haben? Das wissen wir nicht genau. Sicher ist, dass sie AC/DC supportet haben auf der Highway to Hell Tour, dass das seine Spuren hinterlassen hat. Auf jeden Fall haben sie sich verabschiedet von dieser Fusion-Jazz-Rock-Schiene oder dem Einschlag, wo sicher Stained Glass und Killing Machine beide noch hatten. Ich meine, ich bin ein riesen Fan von dieser Art von Schlagzeugspielen, die Les Binks und Simon Phillips bieten, aber als Genießer von Songs und Konsument muss ich einfach sagen, absoluter richtige Move von Priest zur richtigen Zeit. Und das hat ihnen Türen geöffnet für einen weltweiten Act, muss man wahrscheinlich wirklich so festhalten. Insgesamt ist es ein absoluter Wurf, ein kompletter Schuss ins Schwarze. Für mich auch die zwei Singles, die absoluten Lowlights. United braucht eigentlich kein Mensch und Living After Midnight wahrscheinlich noch viel weniger. Es hat einfach Songs von dermaßen einer Klasse, Rapid Fire, das packt einem und lässt einem nicht mehr los. Metal Gods hat so eine majestätische Größe, das ist fast nicht zu fassen. Ich habe jetzt noch fast jedes Mal Tränen. Hinten raus, The Rage ist für mich der absolute Königssong von da. Und das ist eine Art von Priest, wo für mich bis dahin noch nicht rausgekommen ist. Aber das ist einfach komplett grossartig. Und bei Stilo muss man sagen, der letzte Teil, wo sie einfach nur das Riff gefühlt in 2 Minuten jammen, das ist ja Heavy-Metal-Meditation. Das gibt es ja fast nicht. Das hat eine philosophische Dimension. Also, für mich, ich kann es fast nicht fassen, eigentlich. Für mich 5,4. Das hat auf jeden Fall gerade einmal einen Fuß ins neue Jahrzehnt gesetzt für Priest. Da sind wir und wir lassen euch eine ganze Zeit nicht mehr los.
Ah, schön gesagt, Fran. Aber es ist schon unsere Meinung, wenn wir die Meinung von richtigen Rockstars können haben. Wir haben den Fernando von Ab von Krokus gefragt, was ist denn eigentlich dein Lieblingssong von Judas Priest? Und das ist die Antwort.
Breaking the Law. Mhm. Das ist so Fun zum Spielen. Das ist so einfach, aber das ist so, das gibt eine mega gute Stimmung. Ja, einfach ja. Wie einfacher, wie besser, klar, erkenntlich, oder? Hammer. Das ist einfach fantastisch gesehen, wie die ganz alten Songs eigentlich relativ einfach sind. Sie kommen ohne die nicht aus. Also, die braucht es einfach. Oder? Ja. Das ist genial. Geniale Gitarrenthemen, oder?
Super Statement. Danke, Fernando. Und ich habe immer eine Freude daran, wenn ich sehe, hey, am Schluss sind das auch Musikfans. Ich meine, da sprudelt es auch nur so ein bisschen von Begeisterung. Aber hey, Chris Vonner hat ja vielleicht auch noch eine Meinung zu diesen Songs auf British Steel. Mal schauen.
British Steel, dort sind einfach halt schon die Riesenhits halt auch drauf. Oder? Das ist schon gnadenlos Living After Midnight, Breaking the Law. Oder? Das ist einfach die Essenz, die schlussendlich im Konzert merkst. Nabaune Green, Manalishis und sonstiger Akrobatik. That's it. Oder? Das ist halt schon sehr, sehr geil.
Okay, Chris von Rohr redet von Akrobatik-Metal. Wollen wir doch mal schauen, was die Lieblingssongs vom Krokus-Gitarrist Mark Kohler sind.
Ja, was haben wir da? Breaking the Law und Living After Midnight.
Okay, also da haben wir schon mal eine Übereinstimmung von 3 Leuten von Krokus zu ihren Lieblingssongs. Vielleicht hätte der Max Sorace da noch etwas ganz Neues dazu zu sagen. Mal schauen.
Breaking the Law, Breaking the Law. And Ali singing at me, just, that's what it's all about. Oder? Breaking the Law in a good way.
Absolut, genau.
Also, ohne jemanden umbringen oder so und auch dich selber nicht. Und Living After Midnight. Living After Midnight ist richtig so ein Publikum-Song.
Okay, also. Wir fassen zusammen. Krokus haben eigentlich die gleichen Lieblingssongs, wenn es um Judas Priest geht. Breaking the Law ganz, ganz vorne. Aber auch Living After Midnight, wo bei uns noch nicht ganz so gut abgeschnitten hat, ist ein Favorite von ihnen. Gut, also, das nächste Album. Fran, was kommt?
Wir kommen zum nächsten Album. Und Priest haben natürlich dann zu dieser Zeit ein Selbstvertrauen sich angeeignet als vermutlich Gleimol Worldwide Act. Jetzt zum nächsten Album, das Point of Entry heisst und am 27. Februar 1981 rausgekommen ist, auch wieder von Tom Allen produziert, in den Ibiza Studios in Ibiza. Was übrigens wahrscheinlich nicht so eine Nebensächlichkeit ist, wenn man es vergleicht zu London. Aber auf das kommen wir später. Das Album hat vermutlich viele Fans von British Steel und vielleicht älteren Alben von Priest ein bisschen enttäuscht, weil vielleicht einige erwartet haben, dass Priest jetzt einfach nochmal einen schiefen Druck legt mit an Härte, an Aggression. Und das ist eben das Tolle an Priest als Band, dass sie sich immer wieder gönnt haben und den Mut bewiesen haben, etwas anderes zu machen, nämlich genau das, auf das sie Lust haben. Wobei man natürlich kann streiten kann, sie sagen, CBS, Label, habe Druck gemacht, dass sie würde Hits produzieren für Amerika. Und für mich ist es ein absoluter Skandal, dass auf fast allen Listen, die man findet auf dem Netz, Point of Entry ganz weit unten landet und sogar Priest selber das Album niedrig einschätzen. Die einzige Ausnahme ist übrigens der Tom Allen selber, der das Album sehr wohl so gut findet, wie es ist. Also der KK Downes sagt Druck vom Label, der Rob sagt, sie hätten poor material gehabt zum Verarbeiten. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich kann es jetzt schon sagen, Point of Entry ist für mich das geilste Priest-Album. Okay, eat this. So, und jetzt warum? Also ich finde erstens einmal, genau das Selbstvertrauen, was sie haben nach British Steel, hört man jedem Ton an. Das ist eine Band, die auf dem absoluten Peak ist, sich super fühlt, mega Selbstvertrauen hat, komplett sicher ist in jeder Bewegung, die es produziert. Es ist so majestätisch, dass Cover von dieser Platte, wo ja vielen sicher jahrzehntelang Rätsel aufgeht, unter anderem, glaube ich, dir, Bäumli. Es ist ein Flügel von einem Flugi und am Horizont ist Dämmerung. He? Und das ist quasi Point of Entry. Ich finde, es ist nicht ein klasse Cover und es ist auch nicht unbedingt eins, wo man jetzt sich muss merken. Aber ich finde, dass das Cover gar nicht so wenig zu tun hat mit der Musik, weil das Majestätische und das Fliegende haben viele von diesen Songs. Ich finde, dass sich Priest hier erlaubt haben, auch wieder quasi eine poppige Platte zu machen. Ich finde, dass die Qualität der Songs im Einzelnen vermutlich sogar leicht niedriger ist als bei British Steel. Aber das Album hat so eine super Atmosphäre durchwegs, ist so genial produziert. Der Sound ist trocken, aber absolut direkt und ehrlich. Für mich ist das die Platte, zu der ich am öftesten und am liebsten immer wieder zurückgegangen. Okay, und jetzt habe ich den geschlossen. Jetzt. Aber abgesehen davon hat es für mich die absoluten Lieblings-Judas Priest-Songs da drauf. Das, was mit The Rage angefangen hat für mich auf British Steel, wird vorgesetzt auf Desert Plains, wo für mich mein absoluter All-Time-Favorite Judas Priest-Song ist. Und Turning Circles, einer der unterbewertesten Judas Priest-Songs überhaupt. Und ich finde auch Heading Out to the Highway und übrigens auch Solar Angels, wo auch regelmäßig skandalös weit unten landet. Aber was für ein Opener für die Point of Entry-Tournee damals. Ich meine, du bist gesehen, ich kann mir es nur vorstellen, was für tonnenweise Hühnerhaut das produziert hat. So, jetzt bin ich fertig, jetzt dürfen wir.
Noten?
Ah, genau, okay. Absolute Höchstnote bei mir 5,5.
Und ich mache gerade weiter, weil jetzt bin ich so richtig gehypt und Es geht eigentlich genau im gleichen Genre jetzt weiter bei mir. Point of Entry ist ein Wahnsinnsalbum und Fran, du und ich, wir tun seit Jahren uns gegenseitig anstacheln und jubilieren, wie gut das Album ist und irgendwie, es gibt so viele Leute, die das nicht verstehen und die haben keine Ahnung, sind wir mal einfach ganz ehrlich. Also, wenn man das Album mit British Steel zusammenlegen und ein Album machen, du hättest wahrscheinlich das beste Priest-Album ever. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich meine, die zwei, drei Filler auf British Steel, auf Pep mit Songs von Point of Entry, fucking hell, was war das für ein Album? Produktion gnadenlos. Also, ich bin Palais de Beaulieu gesehen, auf dieser Tour, Priest schauen, das ist der beste Konzertopener, den ich je gesehen habe im Leben, mit Solar Angel, der K.K. Downing und der Glenn Tipton oben auf dieser Treppe stehen und mit dem Flanger Gitarre-Riff das Konzert anfangen. Da kriege ich jetzt auch noch wirklich eine Hirnhaut, wenn ich nur schon daran denke. Das ist wahnsinnig gewesen. Übrigens, Vorband dazu als Def Leppard und brutal auspfiffen worden und haben das Konzert abbrechen nach etwa 25 Minuten. Gut, das Album hat so viel zu bieten. Desert Plains, Solar Angels, Heading Out of the Highway, finde ich nicht mal so einen super starken Song. Ich finde zum Beispiel Don't Go wahnsinnig. Turning Circles, boah, what the fuck. Ich meine, sorry, hört nochmal das Album an. Das ist wirklich viel, viel besser, wie ihr meint. Für mich 5,25, ganz, ganz weit oben bei den Priest-Alben.
Schlecht ist der am besten.
Hey, mein absoluter Lieblingssong, Desert Plains, wie kann es anders sein? Und es hat einen Ausfall auf dem Album, das ist Troubleshooter.
Ah ja, habe ich vergessen zu sagen, ist bei mir exakt gleich auch. Troubleshooter ist zu unterst.
Ja, was soll ich da dazu sagen? Ich sage nur, so Perlen wie Hard Rocking darf man schon nicht unterschätzen. Also was für ein schrottiger Song, sorry, um da ein bisschen die Stimmung zu ändern, oder? Ich kann dem nicht so ganz folgen. Wir haben uns ja nicht abgesprochen, das muss man dazu sagen. Aber mir ist bewusst, dass ihr zwei die Platte sehr toll findet. Und ich habe wirklich probiert, mich irgendwie reinzufinden. Und ich empfinde sie besser, als ich sie damals in Erinnerung hatte, weil damals hat es mir überhaupt nichts gesagt. Ich habe sie einfach schlecht gefunden gegenüber British Steel. Mir hat es nichts gesagt damals. Jetzt mit neuem Anlauf, wie gesagt, ein bisschen wöhler gesund, dieser Platte. Aber für mich hat es durchschnittliche Songs für mich, sorry. Also alles auf einem Level ein bisschen. Ein, zwei, die besser sind. Desert Plains, sehr wahrscheinlich mein Favorit auf dieser Platte. Aber dann, hey, Hard Rocking, meine Güte, Troubleshooter. Und vor allem mein absoluter Lowlight, You Say Yes, Say Nein, also bitte. Also das ist so Vorbote von dem furchtbaren, von schlechtem Glam Hair-Metal-Zeug für mich. Es gibt ja sehr gute Sachen im Hair-Metal-Umfeld, das ist ein anderes Thema. Also nicht so meine Platte, aber auch nicht so schlecht, wie damals empfunden, aber ich kann nicht mehr geben als eine 4,5 dieser Platte.
Okay, jetzt erwartet ihr sicher, dass ich die irgendwie noch weiter abschlachte, als ich Killing Machine abgeschlachtet habe, aber ich muss euch enttäuschen. Ich kann jetzt zwar nicht gerade in so Lobeshymnen einsteigen wie meine Kollegen Loekowitsch und Baumgartner, aber ich kann jetzt auch nicht so die Kritik teilen von dir, Philipp. Ich bin extrem überrascht gewesen. So wie mich eigentlich Killing Machine, die ich irgendwie besser in Erinnerung hatte, extrem enttäuscht hat, hat mich die extrem positiv überrascht. Mit ein paar Aber, und es ist lustig, bei mir ist immer so ein bisschen Heading Out to the Highway und Desert Plains sind einfach die Songs gewesen, die ich präsent hatte und gefunden, es sind coole Songs. Und ich habe gestaunt, also Don't Go, ist ein Hammer-Song. Turning Circles, Hammer-Song. Solar Angels, Hammer-Song. Allerdings muss ich dann sagen, nach den ersten sechs gibt sie ein bisschen ab. You Say Yes haut mich auch nicht völlig um. Troubleshooter ist auch eher, also nein, Troubleshooter ist der Tiefpunkt. Und dann müsste ich eigentlich der Liebling noch sagen, kann mich irgendwie nicht recht entscheiden. Vermutlich auch Desert Plains. Und vielleicht sogar auch Don't Go. Nein, ich sage Don't Go, da haben wir wirklich am meisten abgeholt, eigentlich jetzt beim Revisiten. Und insgesamt habe ich gefunden, aus dieser Phase ist die eigentlich verdammt zu sein im Guss und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum die eigentlich so viel best wird. Ich habe geschlossen.
Okay, Durchschnitt, aber was hast du gesagt?
Ja, also sicher 4,75, wenn nicht 5.
Okay, mach 5, mach 5.
4,94.
Was man muss sagen, ob man jetzt Don't Go oder Hard Rockin' mag als Songs oder nicht. Wenn man sich Priest abgewöhnen will, muss man die Videoclips schauen von diesen zwei Songs. Also das ist wirklich komplett jenseits von einem absolut zum Vergessen. Also ja, falls immer ihr da draussen Priest noch nie gesehen habt in Videoclips, macht es nicht. Das ist wirklich zum Abgewöhnen.
Stopp, fahren. Jetzt hast du ja wirklich eine Fürsprechung gemacht für das Album Point of Entry, wo wirklich ein super Album ist. Und hey, die Videos, hast du etwas anderes erwartet? Das sind 80s, ich finde es irgendwie noch geil. Aber wir haben noch jemanden gefunden, der das Album auch gut findet. Und nicht nur du, Fran und ich, können mit diesem Album sehr, sehr gut leben, sondern auch der Max Dorace.
Point of Entry, habe ich das super gefunden. Das hat so, ist gut zum Autofahren.
Ah, perfekt.
Ja, vor allem wie er singt. Er schreit schön, aber in der Vers ist mehr Soul da.
Ah, Balsam auf unsere Seele, Fran. Wie geht es weiter in der Priest-Diskografie?
Gut, wir kommen zum nächsten Album, und zum nächsten Album gibt es wirklich zu sagen, dass das, wenn ich richtig informiert bin, das meistverkaufte Album ist, das auch Doppelplatin gemacht hat. Es ist Screaming for Vengeance, rausgekommen am 17. Juli 1982, weiterhin auf CBS, in den gleichen Studios aufgenommen, auf Ibiza, abgemischt in den BJ Studios in Orlando, Florida, wieder produziert von Tom Allen. Und jetzt das vehemente und insistierende Klopfen an dieser Türe zu den USA ist erhört worden und Amerika umarmt Judas Priest. Und die Türen sind offen und von dort an weg sind es ausverkaufte Riesenhallen bis zu absoluten Mega-Mammut-Festivals, von denen natürlich das Ass-Festival 1983, wo angeblich 500.000 Zuschauer hatte, natürlich extrem raussticht und für Priest natürlich ein extremer Schlüsselmoment in ihrer Karriere bis heute. Screaming for Vengeance, Greili, willst du mal den Anfang machen und ein bisschen erzählen, was das mit dir gemacht hat?
Trotz euren Elegien auf Point of Entry, das wäre ja der legitime Nachfolger gewesen von British Steel. Trotzdem hat es vielleicht Point of Entry gebraucht, um Screaming for Vengeance zu machen. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, so ein bisschen in meiner Priest-History, ich kann irgendwie Screaming for Vengeance auch nicht Trend von Defenders of the Faith anschauen, aber irgendwie gehören die zusammen und gleichzeitig ist für mich Screaming for Vengeance wichtiger ein Album. Und wenn es einen prototypischen Opener gibt, das ist einfach der Hellion und Electric Eye. Also mehr muss man eigentlich nicht sagen. Und wer das nicht kennt, hat keine Ahnung von Heavy Metal. Geiler geht es einfach nicht. Und was ich eben auch noch cool finde, ich habe das Gefühl, da kommen die Fantasy-Themen, die Maschinen-Monster-Themen wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund, die ich teilweise auf Stained Glass halt auch so geil gefunden habe. Und dann zwischendurch vielleicht ein bisschen zu plumpen textlichen Themen gewichen sind. Das ist einfach jetzt wirklich eine Pièce de Résistance. Und die Platte zieht dann recht gut weiter, finde ich. Riding on the Wind, fängt auch gut. Hat aber sicher ein bisschen mehr Mainstream-Appeal. Bloodstone, ja, auch. Der Rest von der Seite 1 ist dann für mich ein bisschen die schwierigen Momente von der Platte. Take These Chains, ja, das ist jetzt wirklich klar für den amerikanischen Markt geschrieben und anstrengend zum Hören. Und Pain and Pleasure ist dann wieder so ein bisschen der Versuch, ich denke, irgendwie so ein bisschen etwas von der irgendwie Sexiness oder Funkiness oder etwas reinzubringen, was ich finde, ist völlig deplatziert, wenn wir schon irgendwie so einen krassen Maschinennadler auf dem Cover haben und weiss ich nicht was. Und auf der B-Seite geht es dann wieder anders ab. Ich meine, ja, Screaming for Vengeance, der Titelsong, der brettert, das ist eigentlich fast die Kategorie Rapid Fire oder so. Was ich noch gestaunt habe, eigentlich, wie simpel der Song ist auf eine Art und trotzdem, also der funktioniert. Und apropos simpel, ich meine, richtig simpel ist You Got Another Thing Coming, wo ja dann eigentlich die meisten finden, ja, den haben wir irgendwie gehört. Und ich habe ihn eigentlich auch gehört. Aber gleichzeitig habe ich es gefunden, hey, der ist von all den wirklichen Pop-Metal-Hits eigentlich fast der Beste. Und ich glaube, das liegt auch an der Performance von Rob Halford. Und ich einfach gefunden habe, er hat in dem Moment einfach so eine Command, so etwas Überzeugendes, dass er selbst da heimbringt. Fever, Devil's Child sind ein soliden Abschluss von der Platte, vor allem Devil's Child, hatte ich irgendwie auch nicht präsent gehabt. Eigentlich auch eher ein simplerer Song. Fast, der hat mich jetzt fast am meisten an AC/DC erinnert, von gewissen Gitarrenparts her. Aber extrem geiler Refrain, also habe ich irgendwie auch nicht mehr auf der Latte gehabt, wie cool der eigentlich ist. Und ich muss sagen, doch, das Album hat eigentlich von der klassischen 80er-Jahre-Phase für mich irgendwie wie fast den grössten Effekt gehabt. Vielleicht fast noch ein bisschen mehr als British Steel, weil ich die einfach mehr gelost habe. Und ich finde, sie hat mehr Tiefgang und ein bisschen mehr Variabilität auf eine andere Art.
Note.
5-2-5. Weil ich denke, jetzt, also der Schluss von der ersten Seite zieht es wirklich ein bisschen runter.
Bester Song.
In Electric Eye, definitiv. Und ich glaube, der Stinker ist für mich Pain and Pleasure. Noch mehr als Take These Chains.
Ja, also Opener natürlich grandios. Ganz klar. Highlight von der Platte, Hellion, Electric Eye. Sicher der beste 80er-Opener, den sie haben, ganz klar. Dann nachher baut es halt schon ein bisschen mehr dann auch ab. Also ich sehe das sehr grossteilig ähnlich, was jetzt der Geili gesagt hat. Take These Chains ist auch der erste Song, wenn es mir recht ist, wo also einem klassischen Hitsongschreiber, amerikanischer geschrieben wurde, Bob Halligan Jr. Und der hat später noch für andere Künstler Songs geschrieben. Alles mehr so ein bisschen in dem sehr radioorientierten Hardrock-Umfeld. Ja. Ich sehe es ähnlich, sie baut stark ab, da Seite dann nach einem grandiosen Start. B-Seite finde ich auch wie da Seite sehr stark eröffnet mit Screaming for Vengeance. Mir stört dort der Gesang nicht, der ist ja auch aggressiver gesungen dort. You've Got Another Thing Coming hat mir immer sehr gut gefallen. Da bin ich vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, weil die meisten Leute finden den irgendwie durchschnittlich oder belanglos oder so. Aber irgendwie, der Song hat für mich immer etwas Spezielles gehabt. Und dann, wie da Seite, baut es auch wieder ein bisschen ab. Also gegen Ende von Platte, ja, bin ich dann fast schon froh, wenn sie vorbei ist, ein bisschen böse gesagt, ja. Beste Song, wie gesagt, Hellion, Electric Eye, klar. Schlechteste Song, ja, wahrscheinlich auch Take These Chains. Gesamtnote, ja. Ich finde sie besser als Point of Entry und irgendwie ein bisschen schwächer als British Steel, also 4-7-5.
Jungs, ich trinke mich da ins Elend mit euren
ignoranten Statements.
Ja, es ist eigentlich grauenhaft. Ich habe es nicht verstanden. Screaming ist der absolute Judas Priest Album-Gral. Fettig aus. Da stimmt jetzt einfach alles. Sorry. Das fängt an mit dem Opener, The Hellion und dann die Electric Eye. Ich meine, kann man es besser machen wie so ein Album-Opener? Ich denke, nein. Dann Riding on the Wind, super flotte Nummer. Und dann für mich, einer meiner Lieblingssongs auf dem Album, Bloodstone. Wirklich das Meisterwerk. Take These Chains, der nächste Song, so ein weiteres Meisterwerk für mich, wo die meisten Leute nicht wirklich begriffen haben, aber vom Songwriting her ganz, ganz, ganz grosses Kino. Pain and Pleasure, okay, vielleicht dort eine leichte Schwächeerscheinung, aber Screaming for Vengeance, der Song, Albumtitelsong selber, totale Metal-Nummer, super Gitarre. Dann kommt für mich so ein bisschen der Low-Point auf dem Album You've Got Another Thing Coming. Sie haben natürlich einen riesen Hit mit dem Song gehabt, aber ist jetzt nicht mein Lieblingssong. Aber weiter geht's mit Fivo, super coole Nummer. Und der Album Closer, Devil's Child, ist wirklich nochmal ein richtiger, richtiger Knaller. Hey, Screaming, 5,75.
Okay, das ist jetzt auch eins von den Alben gewesen, wo bei mir schlechter in Erinnerung war, als wenn ich es gelost habe. Als ich es gelost habe, hat es mich einfach so weggeblasen. Wahrscheinlich über die Jahrzehnte irgendwie das so abbucht und okay, USA, 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 Stadion, Hallen, bla 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 und so. Und Radio, Radio, Radio. Dabei ist ja die Platte sowohl extrem radiotauglich als auch trotzdem kompromisslos hart. Und übrigens, Philipp, ich bin absolut bei dir. Scream for Vengeance ist jetzt für mich so eine von den wenigen Ausnahmen, wo der Rob Strophe so mit Kopfstimmen singt, was komplett funktioniert. Absoluter Hammer. Screaming for Vengeance ist ganz weit oben. Über Hellion Electric haben wir, glaube ich, alle vier nicht diskutiert. Das ist einfach fast nicht zu toppen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich hinten raus so ein bisschen lahmet. Ich bin, glaube ich, der Einzige da drin, wo auf Priest-Balladen steht. Ich habe schon Before the Dawn und Beyond the Realms of Death so hoch. Ich finde Fivo ein unglaublicher Song. Unglaublich. Er hat so mit dieser Flanger-Gitarre hat er so ein bisschen einen Police-Einschlag am Anfang und so. Aber da hat es Parts drin, die man nicht erwartet und eine Rob-Performance, die einem einfach absolut sprachlos lässt. Also für mich Screaming auf jeden Fall auch ein mega Winner. Es hat natürlich auch da vieles und ich bin völlig bei euch, dass Take These Chains und Pain and Pleasure sind für mich auch ganz unten. Aber übrigens noch eine Lanzenbrecher für Devil's Child. Devil's Child ist auch ein absoluter Hammer-Song. Ich finde, dass das Klopfen an die amerikanische Tür, die jetzt erhört worden ist, auch irgendwie okay ist zu dieser Zeit. Irgendwie mag man ja Priest auch einfach gönnen, dass sie jetzt endlich auf dieser Weltbühne sind, auf die sie gehören, und dass sie ein Teil sind vom ganzen Spektrum von Rock. Weil vorher sind sie ja doch immer noch so ein bisschen Nische gewesen, jetzt sind sie definitiv Mainstream geworden, und aber für uns alle, die bis dorthin Fans gewesen sind von Priest, immer noch hart genug, für dass es für uns absolut mindestens akzeptabel gewesen ist, dass Priest jetzt dort oben inne sind. Für mich 5,1. Finde es wirklich ein Hammer-Album.
Wow, Fan, jetzt bin ich wirklich an den Lippen gegangen. Und du hast ja auch den Max Lorange gefragt, was sein Lieblingsalbum von Judas Priest ist. Und das war seine Antwort gewesen.
Screaming for Vengeance, das ist klar.
Yeah.
Ist immer noch, das hat eben so eine Charisma drin. Es ist, jeder Song geht von Song zu Song und dann musst du das Album schon wieder kehren. Also Screaming for Vengeance ist auch mein Lieblingssong, würde ich sagen. Mhm. Screaming for Vengeance!
Ja, jetzt hast du sogar noch dürfen mit Max Dorace ein bisschen singen. Der Mark Hohl haben wir auch noch gefragt, was ist denn eigentlich dein Lieblingsalbum? Und das hat er uns gesagt.
Screaming for Vengeance. Mhm. Wo halt ja, gewisse Memories einfach auch wieder an den Tag bringt.
Okay, zweimal von Krokus Screaming for Vengeance. Von Ander von ab, was meinst du?
Ich habe kein spezielles Lieblingsalbum, aber ich muss natürlich sagen, Screaming for Vengeance, das ist einfach ein starkes Album gewesen.
Ja, Meilenstein. Ja.
Nachher ist es eben so ein bisschen, hat man probiert, das ein bisschen zu zähmen, das hat dann nicht mehr so gebissen. Oder, aber Screaming for Vengeance, das beißt immer noch. Das ist ja so, dass die Gitarre noch aggressiv, oder? Und mit Treble, und mir gefällt das. Also, wenn ich eins muss picken, auch mit das.
Okay, Krokus sind definitiv Screaming for Vengeance Fans. Wir haben noch Chris von Rohr, was sagst du?
Also ich finde das Intro mit Hellion und nachher das Electric geiler Guts einfach fast nicht mehr, oder? Und nachher schieben sie noch Another Thing Coming, nachher einfach arschgeil.
Okay, wir haben es begriffen. Krokus sind völlige Screaming for Vengeance Fans. Mal schauen, vielleicht über eine andere Stimme. Da ist der V.O. Pulver, Vergurt und Poltergeist.
Es ist schon Screaming for Vengeance. Die habe ich wirklich miterlebt, wo sie rausgekommen ist. Und die haben mir einfach wirklich durchsichtig gelost und haben immer dazu Schach gespielt. Dort stimmt irgendwie alles. Cover, Produktion, Songs, gerade das Intro und ja, I've Got Another Thing Coming ist jetzt vielleicht nicht gerade so eine mega Song-Auskopplung von dem Album, aber selbst der Song ist irgendwie geil und klar, British Steel ist irgendwie das perfekte Heavy-Metal-Album, kann man auch darüber diskutieren. Eine toughe Entscheidung, da was rauszupicken, aber ja, ich lege mich jetzt mal fest auf Screaming for Vengeance.
Okay, also, schlussendlich habt ihr von Krokus und V.O. den gleich guten Geschmack wie ich, denn Screaming for Vengeance ist das beste Priest-Album, fertig, aus. Wie geht's denn weiter? Was ist das nächste Album?
Wir kommen zu Defenders of the Faith, das Album hinten dran. Also natürlich findet man bei Priest immer so ein bisschen Geschwisteralben. Für mich sind so Sad Wings und Sin After Sin ein bisschen Geschwisteralben, Stained Glass und Killing Machine, British Steel und Point of Entry. Und jetzt haben wir das neue Zwillingspaar mit Screaming und Defenders. Das hat natürlich auch sehr viel mit den Covers zu tun. Screaming, ja, das nennt sich das Hellion eigentlich, der komische Adler. Oder bei Defenders ist es ja das komische Viech, das dann Metallion heisst. Ja, was immer man da davon ästhetisch haltet. Auf jeden Fall bringt einem das natürlich schon auf die Idee, dass das so ein bisschen Alben sind, die ähnlich gestrickt sind. Auch soundmässig ist natürlich Defenders noch bei Screaming. Ich sage noch ganz geschwind Eckdaten. 13. Januar 1984, immer noch Tom Allen, Ibiza Sound Studios Ibiza. Da haben sie sich offenbar wirklich sehr wohl gefühlt. Cover von Doug Johnson, der auch schon Screaming gemacht hat. Single-Auskopplungen sind Free Will Burning, Some Heads Are Gonna Roll und Love Bites. So, Philipp, jetzt du.
Ja, offenbar haben sie nicht so gutes Wetter in Ibiza gehabt, weil die Platte finde ich doch einiges dunkler als jetzt die andere Platte, die in Ibiza aufgenommen worden ist. Defenders of the Faith, wirre Platte für mich. Ich finde die A-Seite ungemein viel besser als jetzt die B-Seite. Mit Free Will Burning auch wieder ein sehr guter Opener. Ein sehr gutes Video dazu, einmal mehr. Also ein katastrophales Video, das es gibt dazu. Wo sie lustigerweise in einem Spielsalon vor so Spielkästen irgendwie headbangen tun. Also ganz wirres Zeug. Und interessanterweise spielen sie ein Spiel, das Turbo heisst. Da können wir schon dunkle Wolken aufschreiben. Ein Vorboten haben wir schon ein bisschen da. Aber Freely Burning finde ich einen tollen Song. Jawbreaker finde ich einen tollen Song. Rock Hard Ride Free eben auch, obwohl es eigentlich jetzt ein sehr simpler Song ist vergleichsweise. Aber trotzdem irgendwie sagt man dazu, obwohl es eigentlich alle Checkboxen hat, wo eigentlich wir müssten sagen, dass das nichts ist. Und natürlich das Highlight von der Platte, ganz klar, der Sentinel. Ja, wie soll man das beschreiben? Da baue ich auch ein Zelt leer. Also wirklich, das ist wirklich ein wahnsinnig guter Song. Sehr schöne Gitarren, Opener-Teil, ganz klassisch. Oder auch schon covered worden von jensten Bands, mal besser, mal schlechter. Aber spricht natürlich schon ein bisschen dafür, dass ein Song wie der Sentinel dann auch als Cover für andere Bands herhalten. Ja. Als erste Seite sehr, sehr stark für mich. B-Seite, ja, da wird es schwieriger. Love Bites, okay. Finde ich noch ganz okay, der Song, eigentlich nicht so schlecht. Ja. Und dann geht's los. Eat Me Alive, meine Güte. Ja. Some Heads Are Gonna Roll, meine Güte. Wieder der Bob Halligan Jr., also mit dem werde ich irgendwie nicht so Freund. Und ja, jetzt würde man meinen, es wird nicht noch schlechter, aber Night Comes Down, ja, okay noch, aber dann Heavy Duty und die Defenders of the Faith, boah, das sind für mich wie zwei verschiedene Platten fast schon von der Qualität her. Ganz kuriose Platten, auch seltsam produziert auf eine Art, es ist nicht mehr so organisch irgendwie. Die Platte tönt ein bisschen klinisch, ein bisschen steriler. Wie gesagt, A-Seite sehr, sehr stark für mich. Also gerade der 5-2-5. Und dann verlieren wir alles auf der B-Seite, da bin ich so beim ja, 4-2-5 meinetwegen, oder? Also irgendwo der Schnitt dann halt 4-7-5. Lieblingssong, wie gesagt, der Sentinel.
Okay, ich glaube, da sind wir jetzt gerade auch bei der Geburt getrennt worden, um den nochmal zu bemühen. Ich könnte deine Analyse nicht besser machen und ich bin bei dieser Platte, die ich eigentlich immer als Zwillingsplatte von Screaming for Vengeance abgespeichert habe, auch sehr überrascht gewesen, wie schlecht die gealtert hat. Beim Revisiten, die habe ich jetzt ewig nicht mehr gehört. Und A-Seite top, B-Seite flop. Einziger Unterschied ist, Some Heads Are Gonna Roll hat für mich so einen netten Pop-Metal-Approach, den ich jetzt finde, das ist okay. Was mir aufgefallen ist, halt wirklich, die Produktion ist schräg. Drums tönen ganz seltsam. Ich weiss nicht, ob das irgendwie nicht sogar zusammenkonstruiert ist schon als Vorboten auf Dinge, die da kommen, oder ob es einfach so eine krasse Sound ist. Ja, Lieblingssong des Sentinel, da sind wir uns auch einig. Schlechteste Song, ich kann mich irgendwie wie fast nicht festlegen. Vermutlich fast die ganze B-Seite, bis auf den Bob Halligan Jr., den ich in dem Fall recht okay finde. Und finde ich auch noch schwierig zu benoten, weil ich hätte jetzt auch gesagt, die A-Seite ist sicher, also vielleicht sogar ja, 5-5-2-5, B-Seite irgendwie 4, also auch irgendwo im Bereich 4,5 maximal fürs Ganze. Aber das Cover finde ich irgendwie cool. Es ist zwar halt ein bisschen cheesy, aber irgendwie das Cover finde ich halt gleich cool. Das muss ich noch, das muss ich noch zu gut halten. Aber ja, hat vielleicht auch nicht unglaubliche künstlerische Qualitäten.
Hey, mir geht's eigentlich ziemlich gleich. Defenders hat es nicht wirklich geschafft über die Jahre. Als ich das Album gehört habe, bin ich auch recht enttäuscht gewesen, weil ich das Album wirklich mega, mega cool gefunden, als ich jung war. Aber es ist nicht wirklich sehr gut gealtert. Natürlich hat es super Songs drauf. Free Will Burning ist ein Klassiker. Jawbreaker ist super cool. The Sentinel ist mein absoluter Lieblingstrack auf diesem Album. Love Bites ist cool. Aber der Rest ist irgendwie so, das dümpelt so ein bisschen vor sich an. Und die Produktion finde ich recht schlimm. Das Schlagzeug tönt halt einfach wie die Schlagzeuge in den 80er getönt haben. Nicht zu erkennen als ein richtiges Schlagzeug. Defenders ist so ein bisschen wie Mossy sie Ultimate Sinn. Und hat echt sehr gute Songs drauf. Aber eine Produktion, die fast unhörbar ist. Also ja, Fazit, nicht ganz so gut über die Runde gekommen, hat seine Momente, aber nicht bei den stärksten Priest-Momenten im ganzen Katalog. Und von der Note her würde ich sagen 4,5.
Okay, also für mich ist Defenders eine Platte, wo ich wirklich mega drauf gefreut habe. Weil das ist ja ungefähr gefühlt die 2 oder 3 Wochen gewesen, nachdem das Rockpop im Konzert auf ZDF gekommen ist. Wo wir uns alle wirklich kleinste Kinder drauf gefreut haben, dass vom 10:45 zu oben bis um 4 Uhr am Morgen 4 3/4 Stunden live Aufnahmen von unseren liebsten Bands gekommen. Also Priest, Scorpions, Maiden, Ozzy, Quiet Riot, Krokus, Def Leppard, ungefähr so. He? Ich glaube, alle beieinander. Schenker noch, genau. Und das ist einfach, ich meine, das kann man sich ja heute als spätgeborener Metal-Fan gar nicht ausmalen, was das für uns für eine Sensation war, wo man sich schon in der Heftli, wo irgendwie jeweils über ein ganzes Heft irgendwie eine Viertelseite Heavy Metal gewidmet haben, was das für ein Ereignis gewesen ist, dass man das auf dem staatlichen Fernsehen kann sehen und die Bands kann sehen und keiner von uns hat in diesem Alter in die Westfalenhalle nach Dortmund pilgern. Und ist für mich übrigens auch ein absoluter Knackpunkt gewesen von so ein Priest-Moment, wo mich bekehrt hat. Also ich habe eigentlich Priest die absoluten Superstars gefunden in diesem Zusammenhang. Aber auf jeden Fall habe ich Priest die Defenders wirklich gekauft, wo sie rausgekommen ist, mich mega gefreut. Ich weiss noch, wie man zu zweit mit meinem alten Kumpel Boris Dreyer, wo mich schon in Black Sabbath eingewählt hat, wie wir die aufgelegt haben und wie ein heiliger Gral die erste Seite gelost haben. Und ich weiss noch genau den Moment, wo Sentinel gekommen ist, einfach absolut klar gewesen. Absolut Meilenstein. Und ich habe die ganze erste Seite super gefunden und die zweite Seite auch so ein bisschen auslatschend und habe den Schlusschor mit Defenders of the Faith habe ich irgendwie noch ein bisschen versöhnlich gefunden. Beim Wiederlosen von der Platte ist mir auch genau das Gleiche passiert, wie ihr gleich. Ich habe gefunden, das darf nicht wahr sein, wie schrecklich die Drums tönen. Das sind irgendwie gefühlt die 5 Sekunden Nachhall auf jeder Trommel. Und es hat wegen dem so viel weniger Biss wie Screaming for Vengeance. Screaming for Vengeance, wo übrigens für mich fast das Highlight ist von Dave Holland's im Drumming, nebst Point of Entry. Also von dem her absolut wirklich ein zwielichtiges Erlebnis, zwiespältiges Erlebnis. Für mich auch top wie bei euch. Sentinel und wirklich schrecklich, das ist so Priest, wie ich es überhaupt nicht will hören. Eat Me Alive, absolutes Lowlight. Okay, bei mir ist es nur 5,0, aber das hat auch noch ein bisschen mit Nostalgie zu tun. Gehen wir zu Turbo. Rausgekommen am 21. März 1986, wieder auf CBS, wieder Tom Allen, diesmal aufgenommen in den Compass Point Studios, auch sehr bekannt, haben Maiden schon viel aufgenommen, AC/DC, Back in Black zum Beispiel, und abgemischt im Record Plant in Los Angeles. Cover, Doc Johnson, einmal mehr, wie schon bei Defenders und bei Screaming, Single-Auskopplungen, Turbo Lover, Locked In, Parental Guidance. So, Turbo, Bäumli.
Also mit Turbo wird es für mich, und ist es für mich damals ein bisschen schwieriger geworden. Ich habe ein ganz anderes Album nach Defenders erwartet. Und da kommen Priest mit Gitarre, Synthesizer und einem total amerikanischen Sound und Look leider auch. Aber hey, trotzdem, ich bin mal offen an das Ganze ahne. Und die erste Single Turbo, die ist ja eigentlich auch noch verheißungsvoll gewesen. Hat zwar so ein bisschen Billy Idol Vibe gehabt von der Gitarre her. Aber hey, coole Nummer und bis heute auch live eine coole Nummer. Es geht weiter mit dem zweiten Song Locked In. Eigentlich für mich fast der coolste Song auf dem Album. Aber dann kommt dreimal Verbrechen, und zwar das Verbrechen ein Name, das hat 3 Namen, Private Property, Parental Guidance, Rock You All Around the World. Also da verstand ich den Priest überhaupt nicht mehr. Das ist so ein bisschen Glam-Metal-Rock und ich habe sie eigentlich gern gehabt, die Art Musik, aber bitte nicht für Priest. Wenn man das Album umdrüllt, kommt Out in the Cold, da sicher wieder zwar ein Lichtblick, ein bisschen langes Intro meiner Meinung nach. Und dann 2-mal weitere Schrecklichkeiten mit Wild Nights, Hot and Crazy Days und hat verlaufen. Der letzte Song, Reckless, der lässt ihn nochmal ein bisschen aufhorchen. Und ist eigentlich eine sehr coole Priest-Nummer. Dort sind sie angefragt worden, dass der Song für den Soundtrack von Top Gun gebraucht wird werden. Aber die Band hat das negativ beurteilt. Und er hat gesagt, was soll denn das für ein Film sein? Und wer ist denn der Tom Cruise? Okay, wahrscheinlich nicht unbedingt der beste Business-Entscheid. Also, Turbo. Zu gut halten könnte man Priest, dass sie etwas versucht haben. Sie ist vielleicht ein bisschen langweilig geworden, nur auf dieser Metal-Schiene. Meiner Meinung nach ist das Experiment aber leider nicht so gelungen. Anfänglich hat es ein Doppelalbum sein, das hat Twin Turbo geheissen. Das Label hat aber gesagt, hey, no way, Jungs, da machen wir ein Album und bitte die poppigsten Nummern. Und so ist das Album ja auch rausgekommen. Die bisher härteren Nummern haben sie dann auf Ram It Down gebraucht. Also, Turbo, wie ihr es merkt, nicht wirklich ein Meilenstein in der Priest-Platte-Histografie.
Lieblingssong?
Ja, also Locked In eigentlich, komischerweise. Schlimmste jetzt ganz viel.
Note?
4,2.
Da musst du also ziemlich widersprechen. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen überrascht, dass du die melodiöse Seite nicht mehr würdigst. Ich finde, das Album ist lang nicht so schlecht wie sein Ruf. Ich verstand, warum das häufiger so als Pannenalbum angesehen wird. Aber ich finde, es hat ein paar extrem geile Songs, aber das hat vielleicht ein bisschen etwas mit einem nächsten Album zu tun, wo wir dann noch drauf kommen. Zum Beispiel «Out in the Cold» finde ich ein Hammer-Song. Titelsong, klar, müssen wir nicht reden darüber. «Locked In» ebenso. Und ich finde eben lustigerweise auch den Rest von der ersten Seite, klar, die sind eigentlich extrem cheesy und eingängig. Und, aber irgendwie finde ich das auch wieder auf eine Art, es ist so eine Freude an, irgendwie an dem Umspielen mit dem Zeug, das dort rüberkommt. Klar, Parental Guidance, eigentlich irgendwie ein doofer Song, aber irgendwie finde ich ihn eben gleich hure geil. Das Gleiche mit Rock You All Around the World. Er versprüht so eine kindliche Freude. Und das finde ich eigentlich an dieser ganzen Platte extrem cool. Lustigerweise von dem her irgendwie will ich nicht einmal sagen, was ich jetzt der schwächste Song finden würde. Ich will, es sind irgendwie ein paar, jetzt sind wahnsinnig toll. Aber Out in the Cold ist Hammer-Song, finde ich, das ist für mich der Beste. Und eben der Schwächste muss ich irgendwie ein bisschen offen lassen, weil sie teilweise halt einfach wirklich ein bisschen doof sind. Und dann auch das seltsame Cover irgendwie. Alles ein bisschen schräg, aber ich mag sie irgendwie. Es ist so wie, ich weiss auch nicht, das Furunkel am Arsch von der Judas Priest Biografie, aber ich habe irgendwie halt schon immer ein bisschen Sympathie für die Aussenseite gehabt. Und von dem her, ja, ich mag es.
Note?
Ja, 4,75 darf man ihm geben. Für Out in the Cold müsste es eigentlich fast ein Fünfer haben, aber 4,75 ist gut.
Ja, ich habe die Platte, die sie rausgekommen ist, eigentlich gerade gekauft. Neugierig auf eine Art, oder? Weil man hat so ein bisschen gehört, sie wäre anders, die Platte scheinbar. Ich habe es eigentlich noch spannend gefunden, dass Priest ein Experiment wogen. Gitarre-Synthi ist sehr stark eingesetzt zum ersten Mal. Interessanterweise Maiden auch zur gleichen Zeit. Beide haben da wie etwas Neues gefunden und vielleicht auch im Fall von Priest sicherlich noch viel mehr auf den amerikanischen Markt jetzt zielt, als jetzt Maiden zur gleichen Zeit, finde ich. Nichtsdestotrotz, Turbo Lover Song habe ich immer gut gefunden. Locked In auch einen sehr guten Song und dann bin ich ein bisschen beim Bäumle, dann wird es schwieriger. Ja. Man darf ja nicht vergessen, es ist 86. Da haben wir die ganze Explosion in Amerika, Dokken, Red, all die Bands riesig sind, oder? Irgendwie ist noch kurios, eine Band wie Dokken ist ja beeinflusst von Priest, das hört man das ein bisschen raus. Und da hat man fast das Gefühl, sie sind umgekehrt beeinflusst, also Priest von Dokken oder so jemandem. Out in the Cold gang ich aber überein. Toller Song, hat mir immer gefallen. Ja, der Rest, eigentlich drei gute Songs, sagen wir mal, für mich. Oh, und ja, Parental Guidance, meine Güte, ja, das, ja. Nichtsdestotrotz, ich würde eine Platte, weil sie auch etwas wogen, doch ein paar gute Experimente umgesetzt haben, wie die durch die Sympathie quasi jetzt geäußert haben für das Experiment 4,5 geben.
Okay, also für mich ist Turbo auch ein von der absoluten Winner vom Nomolose. Ich habe über mindestens 30 Jahre habe ich das Gefühl gehabt, bei Defenders hört es auf. Und die Grenze hat sich jetzt für mich ausgeweitet bis Turbo. Ich habe ja schon mehr als einmal jetzt das Statement gemacht, dass wir Priest gut einfahren, wenn sie gut einfahren wollen. Also ihre Popseite nehme ich jederzeit. Und ich finde, erstens mal Mut, finde ich sowieso, ist immer zu belohnen. Später kommen wir vielleicht auf ein Album, wo der Mut nicht unbedingt zu belohnen ist. Aber die Synthi-Gitarren, ja, warum nicht? Also zu dieser Zeit, also das hat sicher auch mal so ein bisschen eine Abwechslung gebracht, die interessant war. Abgesehen von bei Turbo Lavo funktioniert die Verbindung zwischen Industrial und Priest super. Dann bin ich bei diesen quasi plumperen Songs wie Private Property oder Rock You All Around the World voll bei dir, Greili. Auch Parental Guidance. Ich bin normalerweise der Erste, der super allergisch ist auf die Plumpheit und die Dubeligkeit. Aber es gibt Plumpheit, die geil ist und Plumpheit, die doof ist. Und da ist es für mich auf der geilen Seite. Ich mag die Songs. Für mich absolut rausstechend Out in the Cold, Granatensong. Und ähnlich wie bei Sad Wings of Destiny und Unleashed in the East ist für mich die Kombination Turbo und das Live-Album, das nachher rauskommt, dass dort alle Turbo-Songs sind so etwas von Zacken härter, dass sie genau richtig sind. Also ich kann nur irgendwie allen empfehlen, auf das Album nochmal zu gehen. Und wer immer das Gefühl hat, dass Priest abgewimpt sind nach Turbo und dann aber das Video schaut, von dem Gig, ich glaube in Dallas ist es, ist ein dermassen brutal guter Gig. Wie viel jetzt hier wieder gebastelt worden ist an den Aufnahmen, keine Ahnung. Aber das ist von A bis Z ein komplettes Hammer. Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil von mir aus können wir das Live-Album nachher noch besprechen. Aber Out in the Cold gehört für mich zu den auf jeden Fall Top 10 Songs von Priest. Und absolutes Lowlight, Wild Nights, Hot and Crazy Days. Absolutes Paradebeispiel von plump und doof. Also für mich 4,8 Gesamtschnitt. Okay, wir kommen zu dem Live-Album von Priest, damals auf Vinyl als Doppelalbum rausgekommen. Erschienen am 8. Juni 1987. Wieder Tom Allen produziert, wieder CBS. Wie wir herausgefunden haben, unterstützt von einem additional unsichtbaren Drummer hinter oder unter oder über oder wo auch immer der Bühne namens Jonathan Whalen. Das heisst, zwei Drummer haben dort gewirkt. Vermutlich hat der Jonathan Whalen auf der E-Drum gespielt und alles so ein bisschen doppelt, damit es noch ein bisschen wuchtiger wird. Greili, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Herzalbum von dir, weil du hast es im Vorfeld auch erwähnt, dass man das vielleicht nicht auslassen sollte.
Ja, also es ist etwas, was halt auch recht starke persönliche Erinnerungen verbindet. Ich habe mal das Out in the Cold vom kontrovers diskutierten Turbo-Album einmal im Rock-Special gehört und irgendwann in den nächsten Tagen dann mal mein Sackgeld zusammengekratzt und in einem Radio-TV-Geschäft in Gelterkinder Basel-Land die Priest Live gekauft. Und ich meine, ich war 13 gewesen, oder? Und ich konnte das irgendwie auch noch nicht so einordnen. Aber mir hat das damals extrem beeindruckt. Ich habe zwar wirklich ich habe so damals schon gefunden, das Cover ist irgendwie speziell, so ein kupferfarbiger Hintergrund und dann irgendwie die Hände so gefunden, seltsam. Das Bild im Gatefold hingegen, das war eigentlich noch geil gewesen, halt so ein klassisches Live-Bild. Jetzt im Nachhinein betrachtet sicher nicht so ikonisch wie Unleashed in the East, das bringst du nicht mehr an. Das ist eigentlich für mich so der Einstieg gewesen. Und ich habe, glaube ich, lange einfach irgendwie das Album von Priest gehabt und andere dann mit der Zeit mal auf Tapes zusammengeklaubt in den nächsten ein, zwei Jahren. Oder? Mir hat das immer extrem abgeholt, das Album. Und wir können uns auch bei dem fragen, irgendwie, wie sehr ist es nachbearbeitet, weil es tönt sehr perfekt. Also vom Publikum, wie es eingeblendet wird, es tönt irgendwie alles sehr gemacht, aber ich habe irgendwie gefunden, hey, das ist irgendwie ein geiles Ding als Ganzes. Mir hat das damals sehr beeindruckt. Auf dem Live-Album sind sie eigentlich so, wie ich mir vorstelle, dass sie eigentlich wirklich tönen müssten. Und ich denke, das ist das grosse Plus von dem Live-Album. Ich meine, heute in der Gesamtbetrachtung geht es häufig vergessen. Ich finde es auch heute noch ein cooles Zeitdokument, das ich sicher nicht jetzt irgendwie ständig wieder ausgrabe, aber wo einfach so ein bisschen in meiner persönlichen History sehr hohen Stellenwert hat. Ich habe das wirklich immer gut mögen. Und rein aus sentimentalem Wert würde ich dem sicher auch irgendwie 4,75 oder vielleicht sogar einen 5er geben. Ja, darum sind wir optimistisch. Geben wir ihm einen 5er für den sentimentalen Wert. Hat mich immer begleitet.
Ich habe die Platte bis zu dieser Vorbereitung gar nicht gelost, weil irgendwie nach Turbo ist bei mir ein bisschen das Interesse am Priest geschwunden. Da sind neue Bands unterwegs gewesen, die für mich spannender waren, mehr auf der härteren Schiene dann, also Slayer, Metallica, die Sachen. Und dann ist das ein bisschen weggefallen von mir nach Turbo. Es ist ein schönes Best-of vom 80er-Material, sehr, fast schon zu perfekt gespielt für mich. Sie sind eine sehr, sehr gute Live-Band, aber da wirkt es fast eine Spur zu perfekt. Aber stimmt schon, Turbo-Songs haben mehr Biss ein bisschen. Ist schwierig, natürlich da eine schlechte Note in dem Sinn zu geben, weil es ist einfach ein gute Best-of aus den 80er-Jahren. Also es gilt ein bisschen das Gleiche, wie wenn jemand das erste Mal 70er-Material hören will, kann eine Liste hören, wenn er mal so einen guten Überblick mal hat. Von dem her gebe ich dieser Platte 4-7, 5-5, sage ich mal.
Bremli?
Ja, ich glaube, da kann ich wirklich das kürzeste und das knappste Verdikt geben. Für mich viel zu geschliffene Angelegenheit, das Album zu fokussiert auf den Songs vom Turbo-Album, die ich eben nicht so mag. Insgesamt, es geht 4,0.
Okay, wow. Also, ich habe das Album gekauft, weil ich sehe, dass Sentinel drauf ist. Und allein, weil es mich Wunder genommen hat, wie sie das live ankriegen, Sentinel zu spielen, habe ich es gekauft. Im Zug von der Vorbereitung auf die Folge, das Album nochmal gelost. Und ich finde, dass sämtliche Turbo-Songs und außer Sentinel, die sie tatsächlich nicht so ankriegen wie im Studio, auch alle Defenders-Songs eigentlich härter rocken als Studio. Und viel mehr auf den Punkt kommen. Ich hätte niemals gedacht, dass das doch so ein sau cooles Album ist. Also jetzt mal abgesehen davon, dass einem ja das Cover auch abschrecken müsste, dass man es irgendwie, als wäre es etwas Radioaktives. Ich meine, das ist so ein Nazi-Bilderspruch, oder? Das ist also der Schriftzug und dann die Hände. Das ist absolut grauenerregend. Aber absolut unterbewertetes Live-Album. Ich gebe mir auch mindestens eine 5, wenn nicht eine 5,093. Okay, wir kommen zum allerletzten Album mit dem Tom Allom als Produzent und auch ihrem letzten Album in den 80er Jahren. Wir haben tatsächlich ein weiteres Jahrzehnt hinter uns gebracht, wenn wir uns überlegen, dass zwischen Sad Wings und Turbo lausige 10 Jahre liegen. Das ist ja fast unglaublich. Das sind ja mehrere Planeten, die sie durchschreiten in dieser Zeit. Also, Ram It Down rauskam am 13. Mai 1988, immer noch bei CBS, immer noch vom Tom Allom produziert, immer noch in den Ibiza Sound Studios aufgenommen. Gemischt allerdings irgendwann in einem komischen Ort in Dänemark, Gjerlev Puk Recording Studios. Single-Auskopplungen, Johnny Be Good und Ram It Down. Das Cover einmal mehr von Mark Wilkinson, der schon Turbo, Defenders und Screaming gemacht hat. So, Greili, du hast die.
Ja, Ram It Down. Das habe ich dann irgendwie halt ein Jahr nach Priest Live auf Tape gekauft. Und das Cover hat vielleicht ein bisschen die Marschrichtung vorgegeben mit dieser Faust, die auf, ich weiß nicht, ob das vor Lava glühende Erdkugeln ist, schlot in dramatischen Farbtönen. Hat mich als Teenie halt auch noch beeindruckt. Jetzt, als ich es wieder gehört habe, muss ich sagen, okay, spannendes Album und ein schwieriges Album. Der Titelsong ist eigentlich ein hure geiler Metal-Song, geht fast schon ein bisschen richtig, was sie dann später noch mehr eingeschlagen haben. Alles, was nachher ankommt, ist aber extrem zwiespältig. Jetzt selbst irgendwie durch die sentimentale Brille habe ich gewisse Sachen nicht wirklich schön gefunden. Was wirklich das krasseste Erlebnis war, als ich das jetzt nochmal gehört habe, ist das Cover von Johnny B. Goode, der Chuck Berry-Song. Ich habe wirklich müssen lachen, als ich es gehört habe, was ja eigentlich tragisch ist. Es hat mit dem Original bis auf den Text fast nichts zu tun. Ist ja auch ein Song, der eigentlich für einen Soundtrack von einem Film gemacht worden ist und ein Film, der dann offenbar gefloppt hat, was sie sich dann vermutlich in den Arsch gebissen haben, dass sie nicht damals bei Top Gun mitgemacht haben. Das Fazit ist eigentlich, was das Album halt so schwierig und so seltsam macht, sind die Drums in Anführungszeichen. Der Dave Holland ist als Drummer aufgeführt. Es sind so offensichtlich programmierte Drums und teilweise erschreckend simpel programmierte Drums, die dem Ganzen halt so viel Drive rausnehmen, so viel Dynamik rausnehmen und es fast ein bisschen peinlich erscheinen. Obwohl ich dann im Nachhinein sage, es hat eigentlich zwei, drei Songs drauf, die ganz gut wären, aber es hat auch sehr viel Füllermaterial drauf. Und wenn man es heute im Rückblick anschaut, die Richtung würde eigentlich stimmen. Man geht wieder mehr vom Riffing, von den Themen her auf ein bisschen ins traditionellere Metal-Feld rein. Aber es ist dermassen schwach auf der Brust durch die Drums und auch durch den Gitarrensound, wo dann selbst die paar guten Nummern, die es durchaus hat, einfach fast unhörbar machen. Also für mich irgendwie wirklich ganz schlecht gealtert.
Beimli?
Ja, ich weiß gar nicht wieso. Ich habe irgendwie so ein bisschen Softspot für das Album Ram It Down. Ich finde der Album Opener eigentlich noch echt eine geile Nummer. Ich weiß, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, boah, sie sind zurück, oder? Hard, heavy. Ich finde den Song Heavy Metal auch nicht so schlimm. Klar hat es dann Songs drauf, die wirklich zum Vergessen sind. Love Zone, Come and Get It. Und bei Hard as Iron tun sie eigentlich schon das antönen, was ja dann später vielfach passiert, wo sie wirklich auf dem Heavy Metal mit Double Bass und Kreisgesang ein bisschen umreiten. Das da habe ich dann wirklich meine Mühe. Blood Red Skies, ein riesen Highlight für mich. Super, super cooler Song. Dann wieder natürlich so Vergess-Songs, I'm a Rocker oder auch Johnny B. Good. Zwar nicht ganz so schlecht, wie sie ruft. Also Ram It Down, alles in allem gar nicht so mies. Aber hey, jo, in einem 3,5 nicht ganz so sanft. Ja, aber musst verstehen, bevor ich das Album gelost habe, ich denke, es gibt sicher zwei, aber hey, ist ja gar nicht so schlimm gewesen.
Okay, also von wegen das Fähnchen hochheben für Ram It Down mit einem 3,5 kann man nicht wirklich. Aber, aber du hast sie einfach dermaßen grauenhaft erwartet.
Genau.
Okay, und genau auf diesen Effekt habe ich bei mir eben auch ein bisschen gehofft. Und das ist aber nicht eingetreten. Also ich finde auch Ram It Down, das geht noch. Irgendwie da denkst du noch, okay, vielleicht wird es noch etwas. Und dann Heavy Metal, schlimm, Love so. Und dann wird es ganz schlimm mit Come and Get It, Hard as Iron, Horror. Bei dir, Blood Red Skies, kurzes Aufflackern von Hoffnung, I'm a Rocker, absolutes Grauen. Und dann Johnny B. Good, so also komplett absurd, als es ist. Aber da hat es ja ein bisschen Tradition schon mit erstaunlichen Covers. Eigentlich ist ja Joan Baez und Judas Priest auch schon eine seltsame Verbindung gewesen. Und Johnny B. Goode ist so eine unmögliche Kombination, dass es für mich auch einfach so ein bisschen tongue-in-cheek, dass sie vielleicht tatsächlich sogar eine kleine Portion Selbstironie haben, was sie das gemacht haben. Ich finde, dass sie die unlösbare Aufgabe eigentlich erstaunlich gelöst haben. Und dann wird es ganz zappendüster mit Love You to Death und Monsters of Rock, tschüss zusammen. Und dann denkst du, okay, arme Dave Holland, dass das sein letztes Album muss sein, wo er ja eh schon eigentlich ins absolute die Bedeutungslosigkeit rausgedrängt worden ist. Ob der Tom Allen dabei auch froh war, so, okay, ich gebe die Band jetzt mal ab, jetzt ist glaube ich mal gut. Oder nicht, wissen wir auch nicht genau. Aber es ist jedenfalls so. Philipp?
Ja, furchtbare Platte, sorry. Blood Red Skies, Highlight, ganz klar für mich. Ram It Down ist ein guter Klischee-Song, sage ich mal. Ganz okay, als Opener. Ja, sonst, ja, wie soll ich sagen, da versagen wir ein bisschen die Worte dazu oder zu dieser Platte. Also Sachen wie eben Monsters of Rock oder ach Mann, das sind schlechte Manowar-Songs und das heisst dann auch etwas, ja, das ist so das Niveau, wo man dann später von Manowar kennt, also grausam, wirklich. Und das erste Mal, wo sie Cover wirklich versauen für mich, also die anderen Covers sind die sehr gelungen, was sie gemacht haben, oder? Chuck Berry Cover funktioniert für mich auch nicht, ja. Es ist erstaunlich, wie es das noch schlechter geht dann für mich, aber ja, aus der Helfer-Phase bis dahin sicher die schwerste Platte, ja. Mit viel, ja, Augen zudrücken und so gebe ich der Platte 3-2-5.
Okay, also ja. Also wenn ich jetzt mehr, ich habe meine Note noch nicht gesagt, ich habe 4,2 gegeben.
Gnädig.
Ja, mega gnädig. Also ich würde jetzt Rock'n'Roller 10 von 10 Mal eher hören als Ram It Down.
Oh, absolut.
Komplett uninspiriert, eine scheiß Atmosphäre durch und durch, durchs ganze Album. Und man muss wirklich sagen, alles dubelig und doof. Aber man muss sagen, nach so vielen Knalleralben in so kurzer Zeit, wenn die Band jetzt einmal ausbrennt gesehen und eine Auszeit gebraucht hat, muss man sagen, hey, gönnt euch die Pause.
Was mich noch technisch interessieren würde, hörst du irgendjemand etwas, das nach echtem Schlagzeug tönt da drauf?
Nichts, absolut nichts. Aber ich muss sagen, mit Defenders hat das schon angefangen, der üble Weg. Und klar hörst du bei Defenders, dass es noch gespielt ist, aber es spielt gar nicht so eine Rolle. Wenn das Schlagzeug so schlecht tönt, ist es fast nicht mehr wichtig, ob es gespielt ist oder nicht. Beimli, Schlusswort zu Ram It Down. hau ab.
Ja, also es wird ja nicht besser jetzt. Denn das nächste Album ist ja Painkiller. Und wenn ich so YouTube-Rankings anschaue oder auch andere Podcasts los, dann ist ja das Album ganz, ganz weit vorne oftmals, wenn nicht überhaupt das beste Priest-Album, überhaupt für viele. Und da bin ich jetzt überhaupt nicht dabei. Das Album gefällt mir wirklich nicht, weil jetzt tun sie so oft am Heavy Metal umbohren, wie verrückt. Und wenn ich denke, was das mal für eine Band war in den 70er oder Anfang 80er, finde ich es wirklich schade, die Entwicklung. Ich habe das Album gekauft, habe das, glaube ich, einmal gelost und ziemlich gleich weiterverkauft oder wieder verschenkt.
Okay, also du machst jetzt gerade mal die Eröffnung. Ich hätte jetzt noch gesagt, dass es am 13. September 1990 rausgekommen ist, wieder CBS. Wir haben einen neuen Drummer, Scott Travis, der eine Rückkehr zum Double Bass Drumming, wo man seit Les Binks eigentlich nicht mehr hatte. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Song, wo der Dave Holland Double Bass spielt. Und ein neuer Produzent, Chris Tsangarides, der damals bei Sad Wings, glaube ich, als Techniker schon dabei war. Ist aufgenommen in den Miraval Studios in Brignol in Frankreich, Wisselot Studios Hilversum in Holland gemischt. Jetzt beim Leben. Sorry fürs Unterbrechen.
Ich hatte dem ja auch gar nicht mehr hinzuzufügen von vorher. Und ich hatte es auch nicht wirklich Freude gehabt, das wieder zu hören. Ich finde, wie gesagt, der Song Painkiller eine richtige Tortur für mich. Wenn ich dann gleichzeitig das Video muss schauen muss, wird es eigentlich sogar noch schlimmer. Aber so das Gesamtverbrechen findet im Song All Guns Blazing statt. Das ist dann wirklich Priest, wenn ich es eigentlich gar nicht hören will. Hey, bei diesem Song könnte ich also wirklich kotzen.
Wow. Was haben wir jetzt? Also, die Stufe haben wir noch nicht gehabt.
Also wir sind weit weg vom Erektilen.
Erektiven oder Erektilen? Philipp.
Hast du noch Noten oder ist das einfach ein 1?
Nein, es ist 3,5.
Ah, okay. Also so Ami-Down-Level. Ja, okay. Ja, ist noch interessant, weil ich finde die Platte viel, viel besser als Ami-Down. Ja, ich habe ja vorher Ami-Down ein bisschen zerrissen. Ich finde das eine viel gelungene Platte. Ja, es ist quasi Ami-Down in noch härter, ja, kann man glaube ich sagen. Neue Drama, Scott Travis, ist ein bisschen ein Showcase auch für ihn. Allein wie Painkiller anfängt, oder mit einem wahnsinns Drum Intro, wo gerade mal so eine Duftmarke, was er halt kann und was der andere nicht kann. Ich habe nicht so ein Problem mit dem aggressiven Gesang von Painkiller, also vom Song Painkiller. Mir gefällt auch der Song, das Video ist dümmlich, aber es ist so, es reizt sich ein bisschen in so die Priest-Tradition ein von dümmlichen Videos halt. Aber ich habe nicht so ein Problem mit dieser Platte. Ich finde, das Songmaterial ist viel, viel besser als Ami-Down. Und es hat wirklich auch mit der Touch of Evil gelungene Single wieder mal. Und die Platte ist nämlich sehr, sehr gut angekommen. Vielleicht für mich schon überbewertet gut angekommen. Also so gut finde ich sie dann auch wieder nicht, dass jetzt der Kultstatus und Legendenstatus hat, den sie genießt. Ich bin auch extra schauen auf einer Webseite, wo alle Platten überhaupt gerankt werden, also wo man kann voten kann. Und das sind ja tausende Users, die das bewerten. Und interessanterweise, Painkiller hat den höchsten Schnitt von allen Preisplatten. Also der Status verstand ich dann schon nicht ganz. Ja. Also trotz allem besser als erwartet. Ich finde es gelungen, es ist sehr modern. Und was ich halt schon muss sagen, sie haben es geschafft, in den 70er Sachen zu definieren, wirklich. Sie haben in den 80er sind sie relevant gesehen mit guten Platten. Und sie schaffen es nochmal in einer dritten Dekade nochmal eine Platte zu machen, wo etwas hinter los hat. Wirklich, es ist eingeschlagen damals. Lieblingssongs, Touch of Evil, Painkiller Salbo, Metal Meltdown, ja, das ist dann wieder so die Manowar-Liga. Also, ist noch interessant, Preis sind schlecht geworden. Ja, nein, lassen wir das. ja, aber mit viel Wohlwollen und ja, wie bei Turbo, sie probieren nochmal etwas, sie gehen nochmal in eine, ja, nicht in eine komplett andere Richtung, aber sie werden gemein das Fresh-Metal-Zeug fast schon rein oder gebe ihr trotz allem eine 5, ja.
Ich finde es so spannend, wenn du sagst, sie haben es auch in einer neuen Dekade geschafft, etwas zu definieren, weil irgendwie ist Painkiller schon auch wieder eigentlich ein Transitionsalbum für mich. Sie nehmen dort auch einiges vorweg, was dann später noch kommt und mir dann später gar nicht gefällt. Und so ein im Rückblick auch ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem Album, weil ich sehe einerseits, okay, sie haben sich irgendwie neu erfunden, sie sind frischer, aggressiver, auch inspirierter, finde ich, aber es verhebt nicht auf allen Ebenen. Ich bin eigentlich sehr Fan gewesen, wo sie rausgekommen ist und habe die extrem viel gelost. Und jetzt, als ich es wieder darauf zurückgriff, habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, beim Song Painkiller selber, der eigentlich so ein bisschen der Song ist, oder, für alle, das ist jetzt der Moment, wo mir der Gesang von Rob auch stört. Die Platte ist immer dann am besten, wenn sie eigentlich am traditionellsten tönt. Also sind vielleicht mit Abstrich Hell Patrol, Between the Hammer and the Anvil, Touch of Evil und One Shot at Glory. Trotz gewisser Frische und Inspiration ist es sehr schnell erschöpft. Von dem her, für mich ist es gleich irgendwie ein Fünfer irgendwie für das neue Erfinden, aber irgendwie nicht so nachhaltig, wie ich jetzt eigentlich erwartet hätte.
Also ich kann mich genau erinnern an den Moment, wo ich Headbangers Ball geschaut habe und Vanessa Warwick mit Glenn und mit dem Rob ein Interview gemacht hat und die angekündigt hat, die Platte. Und dann hat man ja eigentlich schon innerlich Priest so ein bisschen abgeschrieben. Okay, da hat es so viele interessante neue Sachen gegeben, die rumgesehen sind. Und ja, Priest gibt es ja theoretisch auch noch. Und dann kündigt sich der Priest an und boah, Neugeburt und bla bla und Wahnsinn und so. Und Vanessa Warwick hat schon geschwärmt und so weiter und so. Und dann haben wir das Painkiller-Video gesehen. Und dann, was eigentlich cool war, ist, dass es ein Rückkehr war zu etwas Aggressivem. Nach all dem irgendwie komplett Schlafen von Ram It Down, ist ja das etwas gewesen, was man begrüßt hat und denkt, ah, okay, also da steckt ja doch noch ein bisschen Energie in Priest und so. Das ist jetzt auch ein Album, das ich besser in Erinnerung habe. Wo ich es gelost habe jetzt, muss ich sagen, das ist ja furchterregend schrecklich. Bei Painkiller, der Drum-Sound, ist ja wie Fünfjährige, die auf irgendwelchen Knöpfen rumdrücken, die dann irgendwelche so Machine-Gun-Salven ablehnen oder so. Und dann der Gesang von Rob ist eine absolute Karikatur. Also, ich meine, da ist ja Exciter Point of Entry dagegen. Und dann finde ich auch, wie du, Greili, die stärksten Momente sind dort, wo sie eigentlich sich darauf besinnen, dass sie ja noch einen Song machen könnten. Und Nightcrawler zum Beispiel finde ich eigentlich cool. Und Touch of Evil finde ich eigentlich auch ein Highlight. Und auch sogar Between the Hammer and the Anvil war so eine Mini-Entdeckung gewesen. Aber dann Metal Meltdown oder so Sachen. Für mich ist das ein bisschen wie Midlife Crisis Memo, was sich im Photoshop irgendwelche Muskeln andichtet. Und dann ist das Ganze überzogen mit so einem Fantasy-Helden-Monster-Kitsch. Also irgendwie ganz, ganz schlecht gealtert. Nicht zuletzt wegen dem Sound. Was vielleicht noch eine Erklärung kann sein, dass das so eine trübselige Stimmung ist, ist, dass sie ja vorher durch die ganze Mürbezeit mit dem Prozess gegangen sind. Von diesen zwei Jungs in Amerika und dann natürlich müssen so über, ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist, Tage oder Wochen, wo sie da im Gerichtssaal haben müssen hocken und sich verteidigen, dass sie Songs komponiert haben, wo ja irgendwie in keinster Weise irgendwelche Aufforderungen zum Selbstmord oder irgendeine Bullshit. Aber gut, das ist Amerika, das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall für mich auch absolut unverständlich, wie weit oben Painkiller überall ist. Und ich weiss schon, dass wir uns jetzt ungefähr 50% von unseren Hörern verscherzen mit so Statements. Aber also wenn man auf diese Liste schaut im Netz, das ist ja wahnsinnig. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass es einfach eine ganze Generation gibt, die Priest entdeckt haben mit diesem Album und sagt, boah, die sind ja genauso geil wie Pantera oder Anthrax oder was weiß ich da guck. Und irgendwie überhaupt nicht geschnallt haben, was die eigentliche Stärke von Priest war oder eben gesehen ist zu dieser Zeit leider. Also von mir, ja, 4,0 vielleicht irgendwie, ganz genau. Vielleicht auch wegen Mut, weiterzugehen, das ist wirklich bei Priest Continuum, das ich extrem schätze. Und Touch of Evil, wo ein Song ist, wo ich vielleicht knapp würde in eine Liste, in eine lange Liste.
Okay, und wenn es am schönsten ist, sollte man ja aufhören, zeigt man sich. Darum beschließen wir diese Folge und freuen uns umso mehr auf die nächste Folge. Wo wir beleuchten, wie ist das gewesen? Mit Krokus, eine Schweizer Band während ihrem Peak unterwegs mit Judas Priest 1982, 1986 in den USA. Von Tausenden, was sage ich, von Zehntausenden von Leuten oben von oben. Sie plaudern aus dem Nähkästchen. Wie ist das gewesen? Wir erfahren viel Neues, viel Explosives. Da schon mal als kleiner Teaser der Marc Storace, wie das gewesen ist, wo sie bei Tourbeginn auf Priest Release getroffen sind.
Wir waren on the road mit One Vice at a Time. Haben wir eine richtige coole Zeit gehabt. Und Judas Priest mit Screaming for Vengeance on Tour gewesen. Ja, das ist halt immer exciting. Es war eine Ehre gewesen, mit Judas Priest auf die Bühne zu stehen, also auf ihrer Bühne zu stehen. Und das war in Amerika gewesen. Und zuerst mal haben wir dann herausgefunden, dass die Jungs tatsächlich gute Menschen sind, weißt, so kumpelhaft. Die haben uns richtig anständig behandelt und wir haben Platz auf der Bühne bekommen, wir haben Sound gehabt, wir haben genug Licht und ich hatte nichts von dem irgendwie so Schikaniererei, die manchmal passiert in dem dreckigen Geschäft, oder? <Yeah. Nein.
lacht> Also richtige English Gentlemen.
Ja, genau so.
Okay, also ihr habt es gehört. Freut euch auf die nächste Folge Judas Priest und Krokus. Und wir dürfen uns jetzt verabschieden, auch wie richtige Gentlemen bei euch. Und freuen uns, wenn wir das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt Metal, eure Nerdcaster. Ciao zusammen.
Nerdcast. Der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.